Kredit schreiben wir mit C, der Kreditmanagement-Podcast von Dr. Werner Grünewald und Tina Haus-Bienert, powered by Bundesverband für Kreditmanagement. Hallo liebe Community, wenn ihr im Kreditmanagement arbeitet oder euch einfach mal zu verschiedenen Kreditmanagement-Themen informieren möchtet, dann ist Kredit schreiben wir mit C der richtige Podcast für euch. Hallo Werner.
Hallo Tina. Ja, wir sind mal wieder mit einem Podcast dran. Hat ja ein bisschen gedauert, aber dafür haben wir heute sehr prominenten Besuch. Frank Wörsdorfer arbeitet bei ThyssenKrupp Material Services und fungiert dort als Head of Debtor Management. Und wir freuen uns sehr, Frank, dich heute dabei zu haben, für dich zu sehen und zu hören.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute in eurem Kreis dabei zu sein.
Wir wollen heute ein bisschen auch den Blick schweifen lassen, vielleicht auch für unsere Zuhörer, auf was können sie sich heute einstellen, wenn sie den Podcast hören. Wir wollen ein bisschen sprechen über die aktuelle Situation der Unternehmen in Deutschland, ein bisschen was über die Insolvenzentwicklung, daraus abgeleitet aktuelle Situation des Risikomanagements, ein, zwei Worte auch zum Thema Kreditversicherung. Aus aktuellem Anlass wollen wir uns auch den Zöllen widmen und wie wirken Zölle überhaupt, gerade vor dem Hintergrund dessen, was in den USA abläuft. Und haben diese Zollerhebungen auch Auswirkungen auf Risikomanagement? Also wir haben ein vollgepacktes Programm. Let's start. Frank, erste Frage. Ich meine, Thyssen ist ja einer der Schwergewichte in Deutschland. Wie nehmt ihr denn so die aktuelle Situation der Unternehmen in Deutschland wahr? Was treibt euch da gerade um? Was siehst du, was sieht Thyssen im Markt?
Also zumindest für meinen Bereich sehe ich, dass die Stimmung augenscheinlich besser wird als die Lage. Man kann schon wahrnehmen, dass es generell einen Stimmungsaufschwung gibt, auch in Erwartungen, sagen wir jetzt, der Programme, die die Bundesregierung sich hat einfallen lassen. Aber ja. Die Stimmung hat bisher noch nicht dazu geführt, dass es auch schon als Geschäft bei uns angekommen ist. Ich glaube, das ist das Fazit. Und wenn man auch allgemein schaut, ich glaube, es ist auch bei den Wirtschaftsforschungsinstituten momentan die generelle Sprachregelung, dass die Stimmung besser ist als die Lage. Wenn man mal schaut, fürs nächste Jahr immerhin werden Steigerungen prognostiziert vom IFO 1,5%, vom DEW 1,7%.
Ja.
Ich sag mal, das wäre natürlich schon ein deutlicher Fortschritt zu den knapp 0,3%, die beide Institute für dieses Jahr planen und auch den moderaten Aufschwung, den man auch für 2027 sieht.
Das ist richtig. Ich meine, wir haben ja jetzt mindestens ja schon 2 Jahre Rezession gehabt in Deutschland. Wir kommen ja nachher noch zum Thema Zölle. Kann das eine Auswirkung haben? Ich glaube, die ersten Prognosen sind ja jetzt, wie du schon sagst, ein leichtes Wachstum auch für dieses Jahr. Was schleppen wir da noch so an Altlasten mit? Wie siehst du Insolvenzentwicklung? Da liest man ja auch immer wieder, dass die Quote von Neufällen zurückgegangen ist, aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau.
Also ich denke, es gibt vielfältige Probleme, die die deutschen Unternehmen heute beschäftigen und die sie zu bewältigen haben. Es fängt schon mal an, nach wie vor bei dem Thema hohe Energiekosten. Da ist es so, dass ja wirklich, sagen wir mal, die Energiekosten in Deutschland verglichen zu anderen Ländern deutlich höher sind, sich, sagen wir mal, diese Schere noch mal weiter auseinander dividiert hat seit dem Ukraine-Krieg. Auch der Import, sage ich mal, vom teuren Erdgas, den wir dann also Flüssiggas, den wir in Strom umwandeln, führt natürlich auch nochmal zu einer weiteren Steigerung entsprechend dort der Energiekosten. Und wenn man das mal vergleicht mit Ländern wie in den USA, ist das Energiekostenniveau, die Schere noch weiter auseinandergegangen, als das vor 2022 der Fall war. Auch dort ist natürlich die Frage, welche Entlastung für Energiekosten gibt es dann vielleicht für Unternehmen? Aber es zeigt sich ja auch, dass die Kassen der Bundesregierung gerade dafür nicht gefüllt sind. Nein. Also insofern ist die Frage, was bei den Unternehmen ankommt. Wir haben nach wie vor das Thema in Deutschland hohe Steuern. Ja. Also die effektive Steuerbelastung für Kapitalgesellschaften liegt bei uns bei 30% etwa. Zum Vergleich, in der EU ist die Belastung mit durchschnittlich 21,1% deutlich geringer. Das ist auch ungefähr der Steuersatz, ich sag mal, in den USA. Mhm. Das neue Steuergesetz, das One Beautiful Bill, hat ja nicht dazu geführt.
Beautiful Bill, ja.
Genau, dass es auf 15% reduziert wurde. Gleichwohl sind die Steuern halt in einigen Ländern deutlich geringer als in Deutschland. Und was auch hinzukommt, ist, dass ich sag mal, der Steuersatz in Deutschland auch nicht geringer geworden ist, sondern Deutschland ist eins der wenigen Länder, eins von 4 OECD-Ländern, wo die Steuerbelastung seit 2008 gestiegen ist. In anderen Ländern, USA um 13,4% zurückgegangen, Japan 9,8, Frankreich 8,6 und in Deutschland im gleichen Zeitraum um 0,4 Prozentpunkte gestiegen. Ebenfalls bei Personengesellschaften haben wir auch knapp 30% Steuerrate. Also die Steuerbelastung ist schon sehr hoch. Die Bundesregierung hat ja auch hier eine Steuerentlastung in Aussicht gestellt, für Kapitalgesellschaften den Körpersteuersatz von 15% auf 10% zu senken. Aber auch, dass er schrittweise ab 2028 bis zum Jahr 2032, bleibt noch ein bisschen hin, sag ich mal, bis die Wirtschaft dort Entlastung verspüren wird. Lohnkosten auch in Deutschland, relativ hohes Niveau. Das ist etwas, sag ich mal, was die Unternehmen natürlich beschäftigt. Neben der Thematik natürlich auch mangelnde Verfügbarkeit von Arbeitskräften in einigen Bereichen. Also eine Kombination hohe Lohnkosten und mangelnde Verfügbarkeit, die sehr schwierig ist. Und natürlich dann auch das Thema Bürokratie, glaube ich, das uns alle beschäftigt. IFO-Institut beispielsweise hat ausgerechnet, Ende 2024 direkte Bürokratiekosten liegen bei 65 Milliarden Euro pro Jahr. Zusätzlich noch die Kosten durch entgangene Wirtschaftsleistung von 146 Milliarden Euro pro Jahr. Also eine erhebliche Belastung, für die Unternehmen, die aus Bürokratie resultiert und wo man sich nur hoffen kann, dass das Ganze abnimmt. Und das Ganze halt dann in einem ja sehr volatilen Umfeld mit vielen Unsicherheiten, vielen geopolitischen Krisen. Das Thema Zölle hattet ihr eingangs schon erwähnt, was bevorsteht. Zunehmende Schwierigkeiten auch im Rahmen der Bankenfinanzierung schlägt sich dann neben der schlechten Auftragslage bei vielen Unternehmen dann natürlich auch letztlich in den Insolvenzzahlen wieder.
Da hast du jetzt echt ein paar Stichwörter. Also gerade nochmal zurück auf die Insolvenzhäufigkeit. Frank, ich glaube ja, für uns Credit Manager wird es jetzt eine ganz, ganz interessante Phase, weil, wie du sagtest, die Stimmung ist positiv, es kommt aber noch nicht im Geschäft an. Die Politik, aber auch die Unternehmen haben noch einige Hürden zu nehmen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine gefährliche Phase, wo das eine oder andere Unternehmen vielleicht auch noch vom Markt gehen wird. Oder siehst du das anders?
Na, das würde ich auch so sehen. Zumal die Erfahrung aus der Vergangenheit ja immer wieder zeigt, dass die Aufschwungphase, wenn sie denn kommt, weil sie auch finanziert werden muss, auch immer noch eine Phase ist, die auch viele Unternehmen letztlich dann noch in die Insolvenz bringt. Und wenn man sich die Zahlen heute anschaut, ich glaube, die letzte Studie gab es jetzt von Kreditreform vor wenigen Tagen, genau, die halt hochgerechnet haben fürs erste Halbjahr 11.900 Unternehmen, die in die Insolvenz gegangen sind in Deutschland. Höchster Stand seit dem ersten Halbjahr 2015. Aber nicht nur die reine Anzahl der Insolvenzen, sondern natürlich auch die Höhe der Ausfälle mit 33,4 Milliarden Euro, die nochmal deutlich höher liegt als in den Jahren 2024 und 2023. Und ich glaube, höher war als in 5 Jahren seit 2016 für das gesamte Jahr. Also das ist wirklich eine,
ich glaube, natürlich das ist momentan,
eine
spannende Zeit für uns Kreditmanager wird.
Ich denke, eine sehr herausfordernde. Es kommt ja noch hinzu, dass in der Vergangenheit war es ja häufig so, dass das Insolvenzunternehmen eine Fortführung gefunden hat. Wir stellen ja auch dort fest, dass das ja zunehmend schwierig wird, ja, für Insolvenzunternehmen dann auch eine Zukunft zu finden. Jemand, der sich in einem Unternehmen neu engagiert, der neues Geld reinbringt. Denn dort ist doch der Risikoaspekt heute deutlich im Vordergrund.
Das ist richtig, ne? Und wir hoffen jetzt, glaube ich, erstmal alle, dass die Regierung oder die neue Bundesregierung die Rahmenbedingungen, trotz der Themen, die du eben schon angesprochen hast, Frank, in die richtige Richtung bringen und dass hier auch die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt, sodass wir aus diesen Rezessionszeiten vielleicht mal rauskommen. Und gerade Thema Bürokratieabbau, Steuerthemen sind natürlich da ein entscheidender Faktor, auch als Standortthema, sodass das, glaube ich, sehr, sehr schnell auf die Beine gestellt werden muss. Und gerade was aktuell zum Thema Stromsteuer ist natürlich nicht das, was sich viele Unternehmen gerade im Mittelstand, gerade im nicht verarbeitenden Sektor dort gewünscht hat. Ne? Wie ist denn, wenn wir ein bisschen jetzt speziell mal aufs Risikomanagement gehen, aktuelle Situation, ist es ein Thema im mehr im nationalen Bereich, im internationalen Bereich? Gerade Thyssen ist ja da auch international vertreten. Was treibt dich da gerade um?
Also wir schauen natürlich sowohl national als auch international. Was eine Erkenntnis für uns ist, ist, dass insbesondere im verarbeitenden Gewerbe die Anzahl der Insolvenzen überraschend deutlich gestiegen ist. In der Vergangenheit war es ja sehr häufig so, dass Insolvenzgeschehen durch Bau und durch Dienstleistungen getrieben wurde. Mhm. Wir sehen jetzt aber beim verarbeitenden Gewerbe einen Anstieg von 17,5% und damit ist der Anstieg doppelt so hoch wie im Durchschnitt bei den Insolvenzen. Und das stellen wir schon wieder, dass sich hier die schlechte Auftragslage in Kombination mit den von mir auch genannten Effekten, die auf den Betrieben landen und das dann wiederum in der Kombination mit einer im Rahmen der Bankenfinanzierung doch für einige Unternehmen deutlich erschwerten Lage, sich dann letztlich in Insolvenz niederschlägt. Also das wäre so meine Betrachtung für Deutschland, halt wirklich überraschend, das verarbeitende Gewerbe, das bei Insolvenzen deutlich mehr im Fokus steht, als das in den letzten Jahren der Fall war. Ansonsten international sind die Entwicklungen natürlich mal von Markt zu Markt sehr unterschiedlich. Und trotzdem, wenn man schaut, dann sieht man ja auch international einen deutlichen Anstieg an Insolvenzen. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, Allianz Trade berichtete fürs letzte Jahr von einem Insolvenzanstieg in Summe, glaube ich, von knapp 10% weltweit und hat im laufenden Jahr, und jetzt kommen wir dann wieder zum Thema Zölle und sonstige geopolitische Risiken, ja auch schon zweimal die Insolvenzprognose nach oben angepasst, sodass wir wieder bei 9-10% für das Jahr 2025 liegen und dann nochmal eine weitere Steigerung auch für 2026 erwartet wird. Ich denke, wir haben ein spezifisch deutsches Problem, wie ja auch angeführt, aber auch international in vielen Ländern ähnliche Probleme. Also wenn ich jetzt über die Grenze schaue, Österreich, Schweiz, jetzt als Nachbarn, sind beides auch Länder mit Rekordinsolvenzraten, mit deutlichen Steigerungen der Insolvenzen gegenüber der Vergangenheit. Frankreich hat, glaube ich, die höchste Insolvenzzahl aller Zeiten. Und so sieht man es eigentlich über den ganzen Globus verteilt, einen deutlichen Anstieg. Und auch die USA hatte trotz wirtschaftlicher Lage einen signifikanten Insolvenzanstieg zu vermelden. Und darauf werden wir nachher noch zu sprechen kommen, wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung in den USA sein wird, ist ja auch etwas, das mit Fragezeichen versehen ist.
Soweit schon mal der Blick auf die aktuelle Situation, Risikomanagement. Sehr, sehr gute und sehr detailreiche Informationen von dir, Frank. Du bist echt voll im Thema. Wir wollten ja heute, und das hat man schon zweimal angesprochen, uns mit dem Thema Zölle auseinandersetzen. Ich glaube, auch hier tut es Not, noch mal ein bisschen in die Zolltheorie, kann man sagen, einzusteigen. Denn ich glaube, was vielen nicht wirklich so hundertprozentig klar ist, dass gerade beim Thema Zölle das ja nicht die Unternehmen, die exportieren, die Zölle zahlen, sondern letztlich die Unternehmen und die Verbraucher in den USA. Das heißt, die Zollbelastung, sprich die höheren Preise, kommen ja dann direkt bei, in dem Fall zum Beispiel bei den amerikanischen Unternehmen, bei den Importeuren an. Ne? Das ist so. Und wie siehst du das? Habt ihr auch zum Beispiel auf der Preisrate da schon irgendwie reagiert oder wie geht ihr im Moment damit um oder wartet ihr, bis es dann final der Fall ist? Ich meine, auf Stahl gibt es ja schon die höheren Zölle. Wie sieht das sonst aus?
Also generell kann man natürlich sagen, die Frage ist, wer wird diese Zölle letztlich final zahlen? Mhm. Wir sehen einen ganz interessanten Effekt ja auch, dass im Q1 ist ja auch ein Wachstum gibt es ja mal in der deutschen Wirtschaft, das unter anderem damit begründet wird, dass es vorgezogene Exporte in die USA gab, weil halt in den USA noch die Bestrebungen bestanden, sich die Läger zu füllen, bevor denn die Zölle dort voll zuschlagen.
Ja.
Man sieht auch weiter, sag ich mal, dass das, was an Zöllen da ist, in den USA eigentlich bisher nicht an die Verbraucher großartig weitergegeben wurde. Was allerdings auch darin mit begründet ist, zum einen, sag ich mal, durch den vorzeitigen Import. Das heißt, die Zollbelastung war dort, noch nicht zu spüren. Zum anderen aber auch so, dass die amerikanischen Unternehmen teilweise, wenn es denn Zölle gab, das erstmal auf das eigene Ergebnis angerechnet haben und das nicht weitergeleitet haben. Trotzdem, sag mal, wird das natürlich keine dauerhafte Entwicklung sein. Jetzt haben wir, und das ist ja auch etwas der Zeit, ja erstmal die große Unsicherheit. Es ist ja, wenn jemand klar sagen würde, die Zölle sind jetzt 10%, die Zölle sind 20%.
Genau. Mhm.
Ich glaube, dann wäre die Wirtschaft deutlich eher in der Lage, sich darauf einzustellen. Aber momentan ist ja eine große Unsicherheit da, in welche Richtung geht das Ganze. Und was man aber feststellen kann, ist schon, dass heute die Zölle in den USA schon deutlich angestiegen sind. Die lagen vor Trump irgendwie bei 2,5% etwa und sind jetzt bereits angestiegen auf 13,7%, bevor ja die meisten Zollabkommen überhaupt einmal in Kraft getreten sind oder die angedrohten Zölle wirksam geworden sind. Und letztlich werden die Zölle sich an vielen Dingen, sag ich mal, auswirken. Und das Entscheidende ist eigentlich, und jetzt vor dem Thema Kreditrisikomanagement insbesondere, dass sich ja in zwei Seiten, sag ich mal, mir die Zölle wehtun können. Das eine ist das Thema Lieferkette.
Ja.
Das heißt, inwieweit werde ich durch Zölle in meiner eigenen Lieferkette, in meinen eigenen Produktionskosten belastet? Und das zweite ist dann das Thema Zölle auf mein Produkt. Inwieweit werde ich in der Lage sein, dann Preiserhöhungen, die ich vorher hatte, entsprechend auch an meine Endverbraucher weiterzugeben, damit es nicht meine eigene Marge belastet. Und ich denke, es ist ganz deutlich, dass Zölle wie beispielsweise jetzt für Stahl und Aluminium, die ja momentan bei 50% vermutlich nicht dauerhaft, also wenn sie nicht weitergegeben werden können, zumindest ist es kein Unternehmen in der Lage sein wird, dauerhaft Zölle von 50% selbst zu tragen. Auch das, glaube ich, ist ganz deutlich.
Na, wie siehst du das, denn? Genau.
Ja, ich sehe das ähnlich mit der Frank. Was interessant ist, dass, was man auch immer noch hört, gerade das Thema Steuern, dass ja viele Unternehmen dann jetzt auch rausgehen und dann, wenn die eben schon Produktionsstandorte in den USA haben und dann die Produktion eben hier in Deutschland oder in Europa runterfahren und die Produktion dann in die USA schieben. Ne? Was den Effekt, der wahrscheinlich auch gewünscht war, dass das mehr vor Ort produziert war, ne? Was natürlich wieder unsere Wirtschaft.
Und das ist richtig, das sehe ich auch so. Man muss da natürlich, es gab ja diese interessante Diskussion auch Richtung Apple, ne? Dass hier die Administration oder Herr Trump persönlich gesagt hat, er hätte gerne, dass die iPhones auch in den USA produziert werden. Nur das wird gar nicht gehen, weil die Kosten so hoch sind, jetzt im Vergleich zu Indien oder anderen Ländern, wo das iPhone hergestellt wird, dass das gar nicht funktionieren wird. Das heißt, dass die Thematik, dass wirklich sehr viel an Produktion auch in die USA geht, könnte sich als Boomerang erweisen. Und natürlich auch das Thema, dass gerade auf der Migrationsseite viele von Immigranten auch ausgewiesen werden, die gerade in solchen Fabriken gearbeitet haben. Und der Amerikaner an sich wird zu diesen, sage ich mal, Stundensätzen nicht arbeiten wollen. Das muss man, glaube ich, auch mal ganz klar sagen. Ne? Wahrscheinlich siehst du das Thema, ähnlich. Ja? Ne? Genau, ja.
Also das würde ich ähnlich sehen. Und im Prinzip, ich sagte ja, Unternehmen werden auf vielen Seiten angerissen oder angegriffen. Und bezogen jetzt aufs Risikomanagement ist ja die Frage, sag mal, welche Auswirkungen hat das für mich?
Ja, genau.
Das eine ist, sag mal, sicherlich die erhöhte Risikobewertung. Ich habe das Kreditrisiko bei meinen Abnehmern, dass Zölle unter Umständen Liquidität meiner Kunden beeinträchtigen, insbesondere wenn diese stark von Importen betroffen sind. Und das kann natürlich dann zu einem erhöhten Risiko für Kreditausfälle führen. Umgekehrt sagte ich ja schon das andere Thema Lieferantenrisiko. Wenn ich Businesspartner habe, wo ich weiß, dass die Lieferanten, ich sag mal, haben, die halt ich sag mal, mit hohen Zöllen dann agieren müssen oder, sag ich mal, die vielleicht auch gar nicht mehr zur Verfügung stehen aufgrund der Zollentwicklung, dann wird das natürlich auch zu einem Problem unter Umständen auch meines Kunden führen. Und im Kreditrisikomanagement muss ich jetzt eigentlich gar nicht mehr nur meinen Kunden alleine kennen, sondern ich müsste eigentlich seine gesamte komplette Lieferkette vom Lieferanten bis zum Endabnehmer kennen, um eigentlich die Auswirkungen der Zölle final nachvollziehen zu können.
Genau. Da kommt das Thema Kreditversicherung jetzt, glaube ich, auch ganz gut noch mit rein im Rahmen des Risikomanagements, wo du eben sagst, man muss eigentlich die ganze Kette kennen. Welche Rolle spielt die Kreditversicherung? Wie müssen Unternehmen jetzt mit der Kreditversicherung umgehen? Muss man seine Verträge jetzt nochmal prüfen? Wie siehst du das, Frank? Einfach gucken, passt der Vertrag noch? Nochmal drüber gehen, vielleicht nochmal was reinverhandeln. Was glaubst du, was ist der beste Weg?
Also ich glaube, dass Kreditversicherung für die Absicherung des Kreditrisikos für uns elementar und wichtig ist. Ich weiß, dass nicht jedes Unternehmen dort die gleiche Strategie hat, aber in unserer Strategie zumindest ist der Kreditversicherer ein ganz elementarer Bestandteil. Und wir kommen in eine Situation an, dass die Schadenquoten der Versicherer bis dato ja nach wie vor auf einem sehr moderaten Niveau liegen. Ich glaube, im letzten oder im Q1 lagen sie nach den Zahlen, die ich kenne, zwischen 39% bis 55%. Also nicht im besorgniserregenden Bereich. Ebenfalls die Combined Ratio mit den Kosten gemeinsam liegt für die Versicherer noch in einem relativ zufriedenstellenden Bereich. Die Frage, die natürlich immer da ist, wenn es denn größere Pleiten gibt, und auch dort ist ja die Aussage, dass zumindest eine Eskalation dieses Zollkonflikts, also die Trade War, von der man immer redet, denn zum Tragen käme, ist ja nochmal einen signifikanten Impact auf Insolvenzquoten weltweit hätte und die Insolvenz nochmal um 3-4% nach oben treiben würde. Und da ist natürlich die Frage, ob diese Bedingungen, wie ich sie heute sehe, wie ich sie heute vorfinde, auch mit den nach wie vor hohen Zeichnungsquoten, mit den hohen Limiten, die die Versicherer auch ausreichen, dann dauerhaft entsprechend so bestehen bleiben. Ja. Also für die Kreditversicherer ist ja auch ambivalent, denn auf der einen Seite muss man sagen, jeder Umsatz, der mit Zöllen belastet ist, erhöht erstmal ihre Prämieneinnahme, denn ich glaube, eins der Probleme der Kreditversicherer, zumindest in unserer Branche, jetzt Stahlhandel, ist ja so, dass aufgrund des niedrigen Preisniveaus und der Umsätze die Umsatz- und Saldenprämien ja deutlich unter einem Niveau liegen, wie sie mal in der Hochpreisphase vor 2 oder 3 Jahren lagen. Insofern, ich sag mal, würden Zölle ja sogar im Businessmodell der Kreditversicherer erst einmal zu einer Prämienerhöhung führen können. Und auf der anderen Seite würde natürlich das Risiko in exorbitantem Maße vielleicht steigen. Also das hätte schon eine sehr ambivalente Auswirkung. Neben dem Tatbestand, dass Zölle natürlich grundsätzlich eine negative Auswirkung wahrscheinlich auf die Gesamtwirtschaft hätten. Ich glaube, das kann man ja nicht abstreiten.
Also macht es auf jeden Fall Sinn für Unternehmen, vielleicht wenn jemand zuhört, Vertrag mal prüfen, Zeichnungsquoten sich mal anschauen, Schadensquoten anschauen, gucken, ob man da nochmal irgendwo reingehen muss, oder?
Das sollte man auf jeden Fall.
Also wenn man natürlich auch einen hohen Anteil von internationalem Geschäft hat, ist das, und gerade auch nach Nordamerika wird das ein Thema sein.
Und ich glaube auch gerade, was ich gerade sagte, denn ja, diese gesamte Lieferbeziehung, ist immer, die wird man als Lieferant eigentlich nur selten kennen. Ja, im Detail wird man da nicht so tief drinstecken. Und da ist natürlich jede Zusatzinformation auf Kreditversicherer vielleicht hilfreich, auch in der eigenen Risikopolitik.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mhm. Machen wir doch zum Schluss einen kleinen Ausblick auf die Zukunft. Wenn wir uns heute in einem Jahr hier nochmal treffen würden, was hoffen wir, was passiert ist, und was befürchten wir, was hoffentlich nicht passiert ist, um es mal so zu sagen. Wird es die Zölle geben? Wird die Konjunktur wirklich angelaufen sein? Ist ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber vielleicht trotzdem mal ganz interessant. Frank, was glaubst du in einem Jahr? Was ist passiert?
Also ich möchte ja gerne optimistisch sein. Und wenn wir auf die Zölle geschaut haben, dann hätten wir ja gedacht, dass wir am 9.7. ja dann Klarheit hätten, was die Zölle der EU angeht. Genau. Da haben wir heute gelernt, es wird nicht der 9.7. sein, es wird jetzt der 1.8. sein.
Ja.
Und schauen wir, was da rankommt. Und ich glaube und hoffe ja immer auf den gesunden Menschenverstand und darauf auch, dass man hier zu einer vernünftigen Regelung entsprechend auch kommen wird, die dann auch tragfähig ist. Wobei man auch dort feststellt, dass natürlich auch die Interessenlage in einer Gemeinschaft wie der EU durchaus unterschiedlich ist. Also das, was ein akzeptables Abkommen vielleicht für den einen Staat wäre, muss es auch in der EU noch lange nicht für den anderen Staat sein. Ich glaube, auch dort stellen wir dort durchaus eine Spannung auch innerhalb der EU fest. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, und meine Hoffnung ist immer noch die auf den gesunden Menschenverstand, und das ist zu einer vernünftigen Regelung kommen wird, dass geopolitische Krisen, wie wir sie haben, auch nicht weiter eskalieren oder vielleicht auch die ein oder andere, vielleicht auch eine Lösung finden wird bis dahin. Das wäre so die Hoffnung. Ja, und dann genau. Natürlich auch, dass die Fiskalmaßnahmen in Deutschland dann auch zielgerichtet eingesetzt werden und dann auch zu einer gesamtwirtschaftlichen Belebung beitragen.
Richtig, würde ich auch so sehen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt wird auch sein, dass gerade die Sondervermögen, die beschlossen worden sind, gerade auch im Bereich Infrastruktur, wirklich auch für Investitionen eingesetzt werden und nicht, dass das doch ein verkappter Konsum ist, der dort für das Geld ausgegeben wird. Das wäre natürlich auch eine wichtige Sache, damit genau unsere Infrastruktur wieder leistungsfähig wird und sich da auch einiges tut, weil da sind ja nicht nur die Unternehmen, da sind wir auch alle als Privatpersonen von betroffen. Tina, was denkst du?
Ich habe dem eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Was ich glaube, wo man sich Gedanken drüber machen muss, ist das Risiko- und Finanzmanagement der Unternehmen ausreichend digital aufgestellt? Oder muss ich da noch was ändern? Dass gerade wenn wir jetzt diese Rahmenbedingungen haben, wie schnell können wir reagieren oder wie schnell kann sich das Risiko- und Finanzmanagement umstellen? Das ist immer noch so ein Teil, den ich eher als doch sehr schwerfällig wahrnehme, dass man doch länger braucht, um da was zu ändern, dass man hier die Daten nutzen kann, um da schneller reagieren zu können. Ich glaube, das ist ein Thema, wo Unternehmen ran müssen, wo man grundsätzlich ran muss.
Ich glaube, da würde ich Tina gerne beipflichten müssen, weil gerade jetzt mal in der Unsicherheit, sag mal, ist mein Geschäftsmodell überhaupt noch tragfähig in Zeiten von Zöllen? Sag mal, sind meine Lieferketten tragfähig? Sag mal, an welchen Stellen sind sie vielleicht störungsanfällig? All das werde ich nur beurteilen können, wenn ich auch in der Lage bin, auch Szenarien zu bilden. Und dafür brauche ich Digitalisierung und technische Unterstützung. Denn das werde ich mit der Hand nicht schnell kalkulieren können, sondern da brauche ich schon ein System, das mir erlaubt, dann Geschäftsmodelle und Lieferketten permanent neu zu bewerten und zu optimieren. Und ich glaube auch, die Steuerabteilung war immer schon relevant für die Unternehmen. Die Zollabteilung in den letzten Jahren vielleicht nicht so, weil es nicht so sehr im Fokus war. Aber wenn Steuern oder wenn Zölle jetzt wirklich zu einem elementaren Ergebnisbestandteil werden, dann wird auch dort die Bedeutung dieses Bereichs deutlich wachsen. Und um überhaupt beurteilen zu können, welche Auswirkungen hat es, ich glaube, dafür brauche ich Digitalisierung. Und das führt sich dann natürlich im Risikomanagement auf fort. Auch da werde ich meine Risiken nur richtig beurteilen können, wenn ich sie halt mit technischen Mitteln halt permanent auch überwache und steuern kann.
Dem kann ich auch nichts hinzufügen. Das ist, glaube ich, noch ein Thema, was noch der weiteren Entwicklung bedarf. Das wäre schon wieder ein eigener Podcast auch wert. Tina, ich denke, wir haben von Frank sehr, sehr detailreiche und interessante Einblicke bekommen. Wie siehst du das?
Ja, es war sehr spannend. Da viele Informationen. Ich denke, das ist tatsächlich ganz spannend, was wir da gehört haben und auch was in der Zukunft jetzt passieren wird in kurzen Zukunft oder auch mittel- oder langfristig. Es bleibt auf jeden Fall spannend, hat wieder riesen Spaß gemacht. Vielen Dank, Frank, vielen Dank auch Werner. Ich denke.
Ja, ich danke euch für die Einladung. Mir hat es auch großen Spaß gemacht.
Okay, wir machen dann einen Termin für nächstes Jahr, genau.
Und schauen, was daraus geworden ist.
Genau. Das ist tatsächlich ein Podcast wert, dass wir einfach vielleicht in einem Jahr darüber nochmal sprechen. Ja, vielen Dank. Und ich sage auch danke an die Zuhörer, die dabei waren. Gebt uns gerne ein Feedback, wenn euch der Podcast gefallen hat, ihr Themenwünsche habt oder vielleicht auch gerne mal als Interviewpartner Teil des Podcasts sein möchtet. Freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.